Ja, einen wunderschönen und gesegneten guten Morgen euch allen. Wie schön, euch hier zu haben und euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Wir befinden uns in der Mitte einer Predigtreihe zum Thema Identität in Christus und waren die ganzen vergangenen Wochen immer wieder bei dem Thema, was glaube ich? Ja, und ich habe mich entschieden, Dankeschön. An dem heutigen Tag das Thema von einer ganz anderen Seite anzufangen, als ich zunächst dachte. Also heißt meine Predigt heute auf Himmelfahrtskommando. Ein Himmelfahrtskommando im Militärjargon ist eine besonders riskante Mission. Meistens eine, die tödlich endet oder zumindest das Potenzial dazu hat und fast aussichtslos scheint. Wir befinden uns am Sonntag nach Himmelfahrt und deswegen hielt ich es für ganz angebracht, diese Frage zu stellen, ob wir nicht gemeinschaftlich auf einem Himmelfahrtskommando unterwegs sind. Und dazu möchte ich im Markus-Evangelium Kapitel 16 ab Vers 15 die folgenden Verse lesen. Und er, Jesus, sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden sie begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen und etwas Tödliches trinken können, und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Und nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel hinaufgehoben und setzte sich auf den Ehrenplatz an die rechte Seite Gottes. Die Jünger aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Ja, gar kein einfacher Text. Das Thema heute grenzt an dieses Thema an. Auf Himmelfahrtskommando. Ich hätte die Predigt auch nennen können Krankheit und Tod oder Heilung und Ewigkeit. Und genau über dieses Thema möchte ich mit euch nachdenken an diesem heutigen Morgen. Woher kommt das alles eigentlich? Woher stammt dieses Leid, das wir tagtäglich in unserer Welt erleben dürfen? Ich glaube, es gibt keinen unter uns, der nicht direkt oder indirekt von Krankheit und Tod betroffen ist. Aber wie wir damit umgehen und welche Perspektiven wir zu diesem Thema gewinnen, das hängt maßgeblich davon ab, wie wir die Perspektive auf Gott setzen. Krankheit und Tod, warum plagen wir uns eigentlich? Der Ursprung, den finden wir im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Eine Geschichte, die den meisten vertraut sein darf. Eine Geschichte von Adam und Eva, von einer Schlange, die es schafft, sie zu überlisten, die in ihnen etwas streut, was wir kennen in unserem Leben. Und zwar streut sie Zweifel. Zweifel daran, ob Gott wahrhaftig gut ist. Und die Konsequenz, die trifft uns bis heute. Adam und Eva müssen das Paradies verlassen. Und fortan gibt es Tod, Krankheit und Leid. Aber warum sollen jetzt, wo Jesus über diese Erde läuft, gerade die Jünger dem entgegenwirken? Einfache Leute, Fischer. Warum sollen die verantwortlich sein, diesem Fluch, der alle Generationen seither betrifft, entgegenzuwirken? Jesus hatte mit ihnen einen Plan. Genauso wie Krankheit und Tod durch den ersten Adam in diese Welt kam, soll es einen Ausweg geben durch den zweiten Adam, durch Jesus Christus, der es möglich macht, dass wir uns versöhnen mit Gott, dass wir wieder Beziehung aufbauen mit Gott und dass wir die Möglichkeit haben, hier auf unserer Welt eine Ewigkeitsperspektive zu erlangen und Heilung zu erfahren. Und ja, diese ersten Jünger, die begaben sich tatsächlich auf ein Himmelfahrtskommando. Denn 11 der 12 Apostel starben der Überlieferung nach den Märtyrertod. Petrus, Andreas und Philippus wurden gekreuzigt. Jakobus der Ältere und Thaddäus starben durch das Schwert. Jakobus der Jüngere soll mit einer Keule erschlagen worden sein. Bartholomäus zogen seine Peiniger bei lebendigem Leib die Haut ab und kreuzigten ihn. Von Thomas und Matthäus berichtet die Geschichte, dass Feinde sie mit Lanze und Schwert durchbohrten. Matthias wurde gesteinigt und Simon gekreuzigt oder in zwei Hälften zersägt, das weiß man nicht so ganz. Nur Johannes starb als letzter der Apostel, wahrscheinlich friedlich und in hohem Alter. Das ist schon erschreckend. Die, die uns vorangehen und denen wir nacheifern sollen, erleben ein wahres Himmelfahrtskommando. Und ich darf euch verraten, wir alle kommen hier nicht lebend raus. Die Frage nach dem Leid ist aus unserer Perspektive sehr alt. Aus geschichtlicher Perspektive oder einer Ewigkeitsperspektive noch nicht so sehr. Ein griechischer Philosoph, Epikur, der circa 300 Jahre vor Christus lebte, war der Erste, der diese Frage in Worte fasste auf die folgende Art und Weise. Wenn Gott gut ist, kann er nicht allmächtig sein. Wenn Gott aber allmächtig ist, kann er nicht gut sein. Dazu ist er gekommen, zu dem Schluss. Und es gibt in unserer heutigen Gesellschaft zahlreiche Leute, die sagen, Mensch, guck dir doch das Leid an. Da kannst du dir sicher sein, den Gott, den du da schilderst, den gibt es nicht. Und trotzdem, wenn sie fragen, warum lässt Gott Leid zu, gehen sie doch von zwei Grundannahmen aus. Nämlich, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott gut sein muss. Warum sonst würden sie ihn entsprechend anklagen? Ja, sie gehen sogar noch einen Schritt weiter, dass er die Macht haben muss, das Leid zu verhindern. Sonst würde die Frage, warum lässt Gott Leid zu, überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber Fakt ist doch, wer aus dieser Frage schlussfolgert, dass es keinen Gott gibt, der verdrängt nur die Frage. Und die Tatsache, dass wir in Leitsituationen erleben, wie Menschen, die mit Gott wenig am Hut haben, diese Frage stellen, scheint doch zu zeigen, dass tief in uns verwurzelt da etwas mehr ist, als es den ersten Anschein macht. Ich darf euch sagen, dass alle Menschen, die Leid erleben, sich in zwei große Gruppen teilen lassen. Die einen, die vom Leid verbittert werden und sich von Gott entfernen oder Gott verneinen und sich zurückziehen. Und jene, die im Leid Gott begegnen. Die Leute, die diese Frage des Leides nur theoretisch angehen wollen, denen kann man mit viel Logik erläutern, wie das zustande kommt und wie diese Frage eigentlich einen Fehler unseres Denkens verbirgt. Aber den meisten Menschen, die Leid erfahren, denen ist die logische Erklärung ziemlich egal. Die möchten erleben, dass Gott da ist, dass Gott sie sieht in ihrem Leid, dass es Gott nicht egal ist, wie es ihnen geht. Und ganz ehrlich, das möchte jedes Kind. Ein Kind, das mit einem aufgeschlagenen Knie zur Mama oder zum Papa rennt und weint und auf den Schoß genommen werden möchte und getröstet werden möchte. Das erlebt nicht, dass durch den Trost der Schmerz weg ist und das Knie heile ist. Aber es erlebt etwas, was viel tröstender ist. Ich werde gesehen. Ich werde ernst genommen. Ja, es gibt Anlass und Grund für meine Verzweiflung, für meine Ohnmacht, für mein Leid. Und da ist jemand, der liebt mich genug, sich mir nicht zu entziehen in diesen Momenten, sondern für mich da zu sein. Das ist, was das Kind beruhigt. Und wenn wir das bei Gott erleben, ist es auch das, was unserem Herzen in diesen Momenten Frieden schenkt. Ja, und trotzdem ändert das nichts. Wie ich schon sagte, lebendig rauskommen tun wir hier nicht. Also gibt es den Tod. Aber was ist denn eigentlich der Tod? Wenn wir schon mal über Krankheit und Tod sprechen, sollten wir das Thema nicht umgehen. Ich habe eine Überraschung für dich. Tod bedeutet Ewigkeit. Für jeden Menschen. Egal, was er oder sie geglaubt hat. Wir sind ewige Wesen. Aus der Ewigkeit kommen wir, verbringen einige Zeit hier auf der Erde und in die Ewigkeit gehen wir. Und wenn du dich fragst, was denn Ewigkeit ist, dann bist du nicht allein. Denn etwas, das außerhalb unserer Zeit ist, dazu sind wir nicht geschaffen, es voll und ganz zu begreifen. Wenn ich eine Schnur aus Paketband einmal um den Globus spannen könnte und irgendwo auf dieser Schnur mit einem ganz, ganz feinen Bleistift oder Filzstift einen Strich machen würde. Wie schwer wäre es doch, diesen Strich wiederzufinden, wenn wir das Band Stück für Stück durchgehen. Ja, und das ist noch nicht mal die Ewigkeit. Und dieser Strich entspricht nicht unseren paar Jahren, die wir hier auf der Erde verbringen. Ewigkeit ist ein Konzept, das ist uns fremd. Die Frage ist nicht, ob wir ewig leben werden. Die Frage ist, wo verbringen wir die Ewigkeit? Verbringen wir die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes? So verspricht uns die Bibel, dass diese Ewigkeit ohne Leid, Krankheit und Tod sein wird. Ja, und nicht nur das, sondern die ganzen Dinge, die unser Leben lebenswert machen, die werden uns dann in der Ewigkeit begegnen. Das sind nicht nur unsere Erinnerungen, sondern an allererster Stelle Licht. Man hat Untersuchungen gemacht und festgestellt, wenn Menschen sich in äußerster Finsternis befinden, beginnen sie körperliche Schmerzen zu spüren. Licht macht etwas mit dem Menschen. Eine Farbvielfalt, die unsere Augen hier gar nicht sehen können. Ich meine, wenn ich mir anschaue, welches Farbspektrum das ein oder andere Tier hat und dann mein begrenztes Farbspektrum betrachte, dann muss ich staunen. Aber Gott, der Erfinder von Farben, im Himmel, da wird noch viel mehr sein an Vielfalt. Auch Wärme, zwischenmenschliche Liebe. Und einen Gott, der uns mehr liebt, als wir es hier auf der Erde vielleicht je begreifen werden. Diese Option steht uns für die Ewigkeit, für das Leben auf der anderen Seite der Ewigkeit, nämlich nach dem Tod, zur Verfügung. Und Gott hat gesagt, ich liebe den Menschen so sehr, dass ich ihm die freie Entscheidung lasse, ob er diese Ewigkeit möchte. Und ob er erleben möchte, dass ich hier auf dieser Seite der Ewigkeit bereits erlebe, dass Gott in Krankheit und Tod mein Trost ist, mit mir geht durch die Herausforderungen. Oder ob ich sage, ich möchte das nicht und mich für die andere Möglichkeit in Ewigkeit entscheide. Und ich habe mir gedacht, wenn wir schon über Krankheit und Tod sprechen, vielleicht sollten wir über Heilung sprechen. Und das Spannende ist, dass hier unter uns Christen eine Vielfalt an verschiedenen Glaubenssätzen sich versteckt. Während einige meinen, übernatürliche Heilung hat aufgehört nach biblischen Zeiten, meinen andere, durch Gebet kann Gott in jeder Situation immer komplett heilen. Und ich habe mich einmal hingesetzt und das Neue Testament betrachtet. Das Neue Testament in griechischer Sprache wird ins Deutsche übersetzt und es gibt drei Begriffe, die als Heilung übersetzt werden. Der erste Begriff, Sozo, meistens in seiner Bedeutung erretten, befreien, beschützen, heilen, erhalten, ganz machen. Ja, hier geht es mit diesem Begriff meistens um Errettung, um Erneuerung von Körper, Seele und Geist. Und der wird 120 Mal im Neuen Testament verwendet und nur dreimal mit dem Wort heilen übersetzt. Das zeigt uns aber was. Das größte Wunder, an dem wir teilhaben können, ist Errettung. Die Heilung, die ein Mensch erfährt durch seine Errettung, ist größer als alles Sichtbare, weil sich etwas im Inneren vom Tod ins Leben bewegt. Dann gibt es den Begriff Therapeu, ein Wort, von dem sich Therapie oder Therapeut ableiten lässt. Das bedeutet heilen, jemandem dienen und sich um jemanden Kranken liebevoll kümmern, jemanden behandeln, auch heilen wie ein Arzt, der zur Heilung mit beiträgt durch seine Behandlung. Und bei Therapeu handelt es sich jedes Mal um einen Prozess der Heilung. Wir erleben heute, wie dieser Prozess mitunter durch Therapeuten, Seelsorger, Ärzte möglich wird. Aber ich will dir was verraten. Auch innerhalb einer Gemeinschaft heilt man, nämlich dann, wenn man echt sein darf. Wenn man sein Leid mit der Gemeinschaft teilen darf und seine Freuden. Und wenn man erlebt, dass auch wenn man gesehen wird und wenn man wirklich erkannt wird von der Gemeinschaft, man trotzdem Leid, das man erlebt, sehen darf und erleben darf, dass das Leben darüber hinausgeht. Dass das Leben mehr ist als dieses Leid. Das bringt Menschen dazu, zu heilen innerhalb einer Gemeinschaft. Und eine solche Gemeinschaft sollte der Leib Christi sein. Und dann gibt es das Dritte. Jaumai. Das ist übernatürliche Wiederherstellung körperlicher Unversehrtheit. Ja, auch das gibt es. Ich habe das bereits erlebt im eigenen Leben, aber auch in anderen Möglichkeiten und Situationen meines Lebens erlebt. Und das taucht 32 Mal im Neuen Testament vor und 28 Mal wird es als Heilen übersetzt. Ich möchte dir ein Beispiel nennen, wie das verwendet wird und warum es manchmal Herausforderungen gibt. In der Apostelgeschichte, Kapitel 28, ist der Schwiegervater von Petrus krank und er wird Jaumai geheilt, also er wird körperlich komplett wiederhergestellt. Und dann eilen ganz viele Leute hin und es steht, und Jesus heilte, die Apostel heilten sie alle. Und dieses heilten sie alle, da ist von Therapeu die Rede. Welche Form Gott zum Heilen nutzt, das müssen wir ihm überlassen. Wir dürfen kühn für Kranke beten und erwarten, dass Gott etwas tut. Ob wir das sehen und es sichtbar wird oder nicht, das ist nicht unsere Entscheidung. Aber unser Auftrag hier auf Erden ist der wirklich, genau wie bei den Aposteln, ein Himmelfahrtskommando. Am Anfang der Textpassage im Markus Kapitel 16 steht, wir sollen das Evangelium verkünden allen Menschen. Andere Stellen fordern uns dazu auf, das ständig zu tun. Ich bin davon überzeugt, damit ist nicht gemeint, dass ich keine Pausen habe da drin, sondern dass ich eine Herzenshaltung habe und bereit bin, über meinen Glauben zu sprechen, immer dann, wenn der Heilige Geist mir einen Stupser verpasst und mich dazu auffordert. Dann wird da geredet von Dämonen austreiben, in Sprachen reden, Kranke heilen und Wunder wirken. Ja, was ist denn mit meinem guten Ruf? Wenn ich Menschen vom Evangelium erzähle oder frage, ob ich für sie beten darf und damit preisgebe, dass ich Christ bin, was denken denn die anderen dann von mir? Was denken die anderen meiner Gemeinde von mir, wenn ich zugebe, dass ich leide, dass ich Gebet brauche, dass ich mein Leben nicht vollständig im Griff habe oder leide? Ja, das ist eine Frage, die müssen wir uns alle stellen. Und noch weiter, was passiert denn, wenn ich für Kranke bete und nichts passiert? Die Person wird nicht offensichtlich geheilt. Auch das dürfen wir ganz entspannt nehmen und an Gott weitergeben. Die Heilung selber, die kann nur Gott schenken. Und in unserer heutigen Gesellschaft gibt es zahlreiche Therapeuten und Ärzte, von denen die meisten wahrscheinlich unwahrscheinliche Berufungen Gottes auf ihrem Leben haben, zu heilen. Da bete ich doch, dass diese Therapeuten und Ärzte eine Begegnung mit Gott haben und diese Funktion, diese Aufgaben, diese Berufung noch anderweitig wahrnehmen dürfen. Ja, wenn ich mich frage, geht es heute um Krankheit und Tod oder geht es um Ewigkeit und Heilung? Da darf ich uns alle immer wieder dazu einladen. Lass uns eine Ewigkeitsperspektive annehmen. Lass uns mit Ewigkeit auf dieses Leben hier schauen. Für manche Menschen beten wir, dass sie geheilt werden und dann sterben sie. Aber wenn sie Gott kannten, ist der irdische Tod nicht eigentlich mit einer Ewigkeitsperspektive die perfekteste Heilung, die es gibt? Wir bekommen einen neuen Körper, heißt es, in der Ewigkeit. Krankheit hat keinen Raum mehr. Ich glaube, so perfekt und krankheitsfrei, wie unsere Körper nach dem Leben hier auf der Erde sein werden, das können wir gar nicht erahnen. Also lasst uns selbst dann, wenn Menschen sterben, immer daran denken, wenn sie Gott kannten, wenn dieses Wunder hier auf Erden geschehen ist, dann gibt es Heilung, die wir uns hier noch gar nicht vorstellen können. Aber ich will auch Ewigkeitsperspektive behalten, wenn es keine Heilung gibt. Und ich weiß, was das bedeutet. Ich persönlich lebe seit über 4 Jahren inzwischen mit chronischen Schmerzen, die an vielen Tagen nicht auszuhalten sind. Was mache ich damit, wenn Gott mich hier nicht heilt? Ich habe für mich irgendwann die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich werde Gott preisen. Und das hilft mir, mit der Situation umzugehen. Weil ich mir sage, gemessen an dem kleinen Zeitraum, den ich hier lebe, ich habe eine Hoffnung, die ist so viel größer. Und es gibt andere Menschen, die ebenfalls leiden. Und denen gegenüber habe ich plötzlich eine ganz andere Grundhaltung, weil ich selber weiß, was es bedeutet. Vor 10 Jahren habe ich als Erwachsene eine schwere Röteln-Infektion gehabt und habe dabei ein Nebensymptom gehabt. Ich habe danach 3 Monate schwerstes Rheuma in meinen Händen gehabt. Ich brauchte morgens eine halbe Stunde, bis ich meine Zahnbürste halten konnte. Weißt du, was das mit mir gemacht hat? Es hat Mitgefühl alten Menschen gegenüber emporgerufen. Ich wusste plötzlich, was es bedeutet, damit jeden Tag leben zu müssen, damit umgehen zu müssen. Wenn wir unsere Krankheiten, unsere Ängste, unsere Nöte Gott geben, dann ändert er unsere Perspektive darauf. Dann hilft er uns, dahin zu kommen, dass wir sagen können, wie im 1. Korinther 15, Vers 54 folgende, Tod, wo ist dein Stachel? Dann verliert der irdische Tod seinen Schrecken. Dann verliert Krankheit seinen Schrecken. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht voller Mitgefühl und Liebe auf Menschen zugehen, die krank sind oder einen schweren Verlust erleiden. Nein, es gibt diese Zeit zu trauern. Es gibt diese Zeit auch bei schwerer Krankheit. Tage, wo man damit umgehen lernen darf. Aber es gibt auch noch mehr. Und so kann es sein, dass man sich innerhalb im Lichte von Krankheit und Tod einfach unsagbar freut und erleben darf, wie man komplett gefüllt ist von der Liebe Gottes und der Freude, die Gott für uns hat. Und das hat nichts damit zu tun, die Realität hier auf der Erde zu verleugnen, sondern sie ernst zu nehmen und zu sagen, und trotzdem, mein Gott ist größer. Ich habe eine Ewigkeitsperspektive, auf die ich mich freue, auf die ich hoffe, auf die ich vertraue. Ich habe uns Fragen mitgebracht. Und ich möchte dich einladen, diese Fragen in der kommenden Woche mit Gott anzugehen. Meine Frage an dich ist, woran denkst du persönlich bei den Begriffen Krankheit und Tod? Und wie schaffst du es persönlich von diesen Begriffen hin zu den Begriffen Heilung und Ewigkeit zu kommen? Ich lade dich ein, in diese Überlegungen Gott mit einzubeziehen. Sprich mit Gott darüber. Frag ihn, wie das geht. Und ich habe eine weitere Frage. Glaubst du, dass Gott heute noch heilen kann? Und betest du für Heilung? Und als dritte Frage, wie gehst du persönlich mit Leid um? Lad Gott in diese Überlegungen ein. Gerade wir als Christen haben allen Grund zur Hoffnung. Wir haben allen Grund, eine Ewigkeitsperspektive und Hoffnung auf Heilung in uns zu tragen. Aber wenn wir innerlich in Wirklichkeit daran zweifeln, ob Gott gut ist, dann kann sich das anfühlen wie ein Himmelfahrtskommando. Und ich darf dir sagen, es gibt die Möglichkeit, von diesem Gefühl des Himmelfahrtskommando hin zu einem Jubeln zu gelangen, im Angesicht von Krankheit und Tod und Herausforderungen und Leid. Und dazu möchte ich dich einladen, einen Perspektivwechsel in deinem Leben zuzulassen, dir Hilfe zu holen und Unterstützung und Beter zu holen, da wo du sie brauchst, sodass wir ehrlich sind miteinander und sagen, Mensch, ich brauche Gebet, ich ringe damit. Und uns nicht verdammt zu fühlen, nur weil wir als Christen sagen, ja, ich ringe mit Krankheit, ich ringe mit Tod. Nee, wir wollen erleben, dass diese Gemeinschaft Heilung schenken kann, weil wir damit transparent umgehen, ehrlich sind und dieses Leid miteinander teilen dürfen und im Gebet tragen dürfen. Und dafür möchte ich jetzt abschließend mit uns und für uns beten. Himmlischer Vater, du kennst jeden Einzelnen von uns. Du weißt, was uns bewegt, unsere Gedanken, unsere Gefühle. Du kennst die Verzweiflung und Ohnmacht, die auch uns begegnet im Angesicht von Leid, von Krankheit und Tod. Aber du bist der Gott, der sich nicht unserem Leid entzieht. Du bist der Gott, der weiß, was es bedeutet, zu leiden. Und du bist der Gott, der bereit ist, selbst dann, wenn Menschen gehen, bei uns zu bleiben, mit uns durch diese schweren Stunden hindurchzugehen, uns beizustehen. Und ja, du gehst sogar einen Schritt weiter. Du verheißt es, es uns zum Besten dienen wird, wenn wir dich lieben und dir vertrauen. Vater, und das wollen wir. Hilf uns, dass unser Leben hier sich nicht anfühlt wie ein Himmelfahrtskommando, sondern dass wir Hoffnung haben. Dass wir unser Leben leben dürfen mit einer Ewigkeitsperspektive. Dass Krankheit uns nicht einschüchtert, sondern wir wissen dürfen, dass du Heilung schenkst. Und wenn nicht auf dieser Seite der Ewigkeit, dann auf der anderen. Vater, hilf, dass wir als Gemeinschaft lernen und so leben dürfen, dass wir Heilung einander schenken, indem wir unser Leid gemeinsam tragen, unsere Freuden gemeinsam feiern. Und hilf, dass wir diese Fragen für uns in den Alltag mitnehmen dürfen, dass wir sie dir stellen dürfen und dass wir gerade in Bezug auf diese Dinge Tacheles reden, ehrlich mit dir sind und mit uns selbst, um dann vielleicht dahin zu kommen, ehrlich mit anderen zu sein. Hilf uns und begleite du uns. Führe du uns und steh uns bei, da, wo wir jeden einzelnen Tag Krankheit oder Tod erleben dürfen, herausgefordert sind durch das Leid auf dieser Welt. Und lass uns immer diese Freude spüren, die du schenken kannst, unabhängig von Umständen, und uns deiner Liebe und Güte bewusst sein. In Jesu Namen. Amen.